Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Der Ab 21 Podcast mit Judith Ebert und allem, was kreucht und fleucht. Haustierabend bei Ab 21. Wir haben uns gefragt, wie weit gehen Hundebesitzer für ihre Hunde und haben mit einem Hundebesitzer gesprochen, der seinem Hund einen Facebook-Account eingerichtet hat und ihn sogar zum Co-Autor eines Artikels von sich gemacht hat. Außerdem haben wir geschaut, wie Haustiere Petfluencer werden können auf Instagram und ob Roboterhaustiere die Haustiere der Zukunft sind. Der Ab 21 Podcast. Viel Spaß.
Deutschlandfunk Nova.
Heute ist Haustierabend. Er hat seinen eigenen Facebook-Account, Titus Hunderich. Auf dem erzählt er von allem, was er jeden Tag so erlebt. Unter Titus Hunderich ist er auch als Co-Autor in einem Artikel seines Besitzers offiziell aufgeführt und er ist Lehrstuhlhund an der Uni Basel. Markus Wild, Professor für theoretische Philosophie an der Uni Basel, ist das Herrchen von Titus Hunderich. Das ist der Hund, von dem ich gerade die ganze Zeit rede. Das ist ein schwarzer Australian Shepherd mit wuscheligem Fell und neugierigem Blick. Den könnt ihr übrigens auch auf seinem Facebook-Account angucken. Es hört sich alles ein bisschen strange an, was Markus Wild so mit seinem Hund veranstaltet. Da musste ich mit ihm drüber reden. Ich habe ihn gefragt, wie würden Sie denn bitte die Beziehung zu Ihrem Hund beschreiben? Ist es vielleicht Liebe?
In gewisser Weise schon. Es ist zum Beispiel sehr schön, wenn ich ihn wiedersehe, wenn ich nach Hause komme. Also es ist schon eine sehr, sehr enge Beziehung. Umgekehrt freut er sich aus. Ob es Liebe ist, so wie man das bei Menschen beschreibt, das würde ich sehr bezweifeln, weil es ist ja doch ein sehr anderes Lebewesen. Aber es ist schon eine sehr enge Beziehung und ich denke, Freundschaft passt eigentlich ganz gut.
Mhm. Sehen Sie Ihren Hund als gleichberechtigten Partner?
Na, nicht in allen Dingen. Es ist ja so, dass ich für ihn Verantwortung übernehmen muss. Also das ist ein Hund, der lebt in einer wahnsinnig kultivierten, zivilisierten, hochtechnisierten Umwelt. Das heißt, der rennt manchmal los, der bringt sich selbst und andere vielleicht ein bisschen in Gefahr. Das heißt, ich muss ihn auch kontrollieren. Deshalb ist es nicht wirklich gleichberechtigt. Ich sehe das eher so ein bisschen wie, obwohl der Vergleich natürlich hinkt, ein bisschen wie im Verhältnis zu einem Kind. Ja, man lässt möglichst viel Freiraum und Eigenständigkeit, aber gleichzeitig muss man ja auch aufpassen, dass das Kind nicht in Gefahr kommt und beim Hund, dass er auch nicht andere erschrickt oder in Gefahr bringt.
Was heißt das für Sie im Alltag, wenn Titus dabei ist?
Zuerst mal das Positive. Titus ist meistens mit mir unterwegs. Also ich gehe an die Universität, das heißt, er ist im Büro, er ist in den Vorlesungen, er ist in den Seminaren und er ist auch an den Versammlungen. Und das ist zuerst mal was ganz Gutes, weil ich dadurch mit ganz vielen Leuten auf eine andere Weise in Kontakt komme. Es hat so was Emotionales, Persönliches, was sehr angenehm ist. Gleichzeitig muss ich meinen Tagesrhythmus natürlich auch auf ihn einstellen. Er hat Bedürfnisse, er will raus, er will unterwegs sein, spielen, er will beschäftigt sein. Das heißt, einige Stunden am Tag sind auf Titus Konto. Er will auch seine Zeit haben.
Aber was heißt denn das, wenn Sie jetzt in der Vorlesung stehen und eine Vorlesung halten und Titus sagt sich, so, jetzt will ich mal eine Runde raus, mal eine Runde pieseln, vielleicht mal schnüffeln gehen. Da können Sie ja nicht einfach rausgehen.
Nein, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und das hat damit zu tun, dass ich in der Schweiz unterrichte. Das heißt, meine Muttersprache ist Schweizerdeutsch. Und wenn ich anfange, Vorlesungen zu halten oder Seminare zu geben, dann wechsle ich ins Hochdeutsche und nur noch ich spreche. Und das ist für ein klares Signal, jetzt ist nicht Titus Zeit. Meistens legt er sich in der Ecke und schläft auch gleich ein.
Sie machen aber sehr interessante Vorlesungen.
Naja, für die Studenten und Studentinnen ist es hoffentlich interessant, aber für den Hund nicht so. Also er weiß einfach, das Signal ist klar, jetzt ist nicht die Zeit, wo ich dran bin, jetzt ist Schluss. Und das geht dann halt 90 Minuten mit einer kleinen Pause. Und am Schluss klatschen oder klopfen ja die Studenten oft. Und dann ist für ihn klar, jetzt ist vorbei, jetzt geht man aber raus. Und was ihn dann ärgert, ist, wenn man noch lange rumsteht und plaudert, weil dann setzt er sich meistens dazu und macht diese Geräusche, die ein bisschen klingen wie also so bla bla bla.
Begin, ne? Ja. Oder begin.
Genau.
So
gern.
Was redet er denn jetzt schon wieder? Oh Mann. Das ist wirklich ein bisschen wie beim Kind, hört sich zumindest so an. Das ist witzig.
Ja, genau. Ja, jetzt ist meine Zeit.
Genau.
Jetzt ist mal Schluss hier.
Jetzt wird dazwischen geredet. Ist Titus eigentlich ansonsten auch immer überall dabei bei Ihnen?
Ja, nicht ganz immer. Jetzt zum Beispiel bin ich in Wien. Ich war an einer Tagung. Das ist eine lange Zugreise, 10 Stunden. Die Temperaturen sind hier sehr hoch und ich bin auch dem meistens beschäftigt drinnen. Und deshalb ist das jetzt keine ideale Umgebung für ihn. Aber sonst schaue ich, dass er mit mir mitkommen kann und dass er mit mir unterwegs ist, sodass ich halt meine Reisen so einrichte, dass es für den Hund immer geht.
Und woher wissen Sie, ob Titus das ganz cool findet, an der Uni zu sein? Vielleicht will er lieber was anderes machen.
Na, manchmal hat er schon das Bedürfnis, eher rumzurennen, aber gleichzeitig muss man auch sehen, er hat eigentlich schon ganz viel, wie soll ich sagen, positive Effekte von dem. Also es gibt viele Leute, die er dort sehr mag, er trifft die wieder, ist zum Beispiel Fan von unseren Sekretärinnen, da freut er sich immer ganz toll. Die vordere Reihe in den Vorlesungen oder im Seminar, das sind meistens die Hundefreunde und Hundefreundinnen, da kriegt er Streicheleinheiten. Also er kriegt eigentlich wahnsinnig viele soziale Aufmerksamkeit.
Wie sieht denn das aus bei Entscheidungen, zum Beispiel, was er fressen will oder so? Also unser Hund zum Beispiel wollte immer Pansen und Kuhmagen essen. Wir mussten also immer einen Kühlschrank mit frischem Fleisch haben, der gestunken hat, wie die Pest. Ich persönlich hätte ihm lieber Trockenfutter gegeben. Aber gut, überlassen Sie Titus die Entscheidung, was er fressen will zum Beispiel?
Na, für mich ist das ja nochmal speziell schwierig. Also mein Gebiet in der Philosophie sind ja Tiere und dazu gehört auch Tierethik. Und weil ich da sehr starke Überzeugungen habe, lebe ich vegan und meine Frau auch. Und jetzt ist das für Titus nicht so einfach. Nee. Er möchte das eigentlich nicht, das passt ihm nicht so. Obwohl, es würde mit Hunden auch gehen, weil Hunde sind ja so eine Art Abfalleimer der Kultur seit 30.000 Jahren. Aber ihm hat das nicht gepasst. Aber was bei ihm sehr gut funktioniert, ist so hochwertige Biotrockennahrung. Also so Pansen und dergleichen. Das käme bei mir nicht in die Tüte und auch nicht in den Kühlschrank.
Das Trendtier dieses Jahres ist das Alpaka. Tschüss Einhorn. Ist das überhaupt ein Tier? Egal. Flamingos, Füchse und nasse Eulen. Jetzt kommt das flauschige Alpaka. Wir Deutschen stehen neuerdings drauf und deswegen muss das einfach gesagt werden an unserem Haustierabend hier bei ab 21. Markus Wild, Professor für theoretische Philosophie an der Uni Basel, gibt nichts auf Trends. Er gibt alles für Altbewährtes für seinen Hund Titus. Er hat uns schon eben erzählt, Titus ist so gut wie immer dabei, in der Vorlesung, auf Konferenzen. Er hat ihn sogar als Co-Autor eines Aufsatzes eintragen lassen. Ich habe Markus Wild gefragt, warum haben Sie das gemacht? Was hat Titus denn bitte konkret zu Ihrem Aufsatz beigetragen?
Ja, er hat schriftlich nicht viel gemacht. Das ist bei ihm noch nicht so ausgeprägt. Aber er hat eigentlich etwas gemacht, was ich immer wieder wichtig finde. Das ist auch ein bisschen, wie man mit dem Kind unterwegs ist. Man nimmt die Umgebung anders wahr. Und wenn ich mit Titus unterwegs bin, dann mache ich mir über gewisse Dinge anders Gedanken. Und dann war es konkret die Idee, wie wird eigentlich in der Philosophie über Landschaft nachgedacht. Und wenn ich mit Titus unterwegs bin, dann ist die Landschaft etwas, was von ganz vielen Tieren bevölkert ist, weil ihn interessiert das. Gämsen, Rehe, Wildschweine, das interessiert ihn. Und dann wurde mir plötzlich klar, dass Landschaften in der Philosophie immer etwas sind, wo Schönheit vorkommt, aber nicht wirklich Tiere. Und das war eine Idee, die ist mir gekommen, weil ich mit Titus unterwegs bin. Und als ich den Aufsatz über die Landschaft geschrieben habe, habe ich ihn dann sozusagen als Mitautoren angegeben.
Titus Hunderich.
Titus Hunderich, ja, das ist sein Facebook-Name.
In den USA gibt es ja einen Hund, der zum Ehrenbürgermeister gewählt wurde. Bei der SPD wurde ein Hund als Mitglied angemeldet. Könnten Sie sich sowas für Titus auch vorstellen? Ein öffentliches Amt zum Beispiel?
Ein öffentliches Amt nicht, aber eigentlich denke ich ein bisschen daran, ihm so etwas wie einen Lehrauftrag zu verschaffen.
Echt?
Weil er leistet ja auch einen Beitrag zur Lehre. Also das heißt, er ist da, die Studenten, Studentinnen, nehmen ihn wahr, er hat so, trägt was zur emotionalen Situation bei. Ich brauche ihn oft als Beispiel. Manchmal, wenn ich über Tiere vorlese, kann ich sogar etwas mit ihm demonstrieren. Also in gewisser Weise ist die Lehre nicht ganz unabhängig von ihm.
Nee. Titus ist ja ein Hund. Würden Sie, wenn Sie jetzt einen Hamster hätten, mit dem auch so umgehen?
Na, Hamster nicht, weil der ist ganz anders aktiv. Also Hamster sind ja eigentlich nicht tagaktiv, die sind nachtaktiv. Außerdem sind Hamster lieber unter ihresgleichen. Und die sind nicht so angepasst an Menschen, weil Hunde sind schon speziell. Also es gibt ja diese ganz enge Beziehung, die auch schon evolutionär was hat, wo man die wirklich mitnehmen kann. Ich glaube, das einzige Tier, wo das noch funktionieren würde, aber da wären viel mehr Vorurteile im Spiel, wären Schweine. Ich glaube, Schweine wären die einzigen Tiere, die wirklich gleich nahe kommen wie Hunde. Aber angenommen, ich hätte überall ein Schwein dabei, dann glaube ich, würde man sehr anders darauf reagieren.
Ja, wenn Sie diese kleinen Süßen dabei hätten, die zum Beispiel George Clooney auch hat. Der hat ja, ja auch so ein Hausschwein, ne?
Genau, die Mini-Pigs. Aber ja, die wären mir dann zu übersichtlich. Also es müsste schon ein richtiges Schwein sein.
Okay, das riecht ja auch entsprechend. Das könnte tatsächlich dann zu Unwohlsein in Ihrer Nähe führen, kann ich mir vorstellen.
Schweine riechen nur schlecht, weil man sie schlecht hält. Also wenn Schweine unterwegs sind so und überall die Möglichkeit haben, sind das sehr reinliche Tiere. Deshalb meinte ich, so Schweine sind sozusagen noch mehr von Vorurteilen belastet. Also die sind nicht dumm, die sind schlau und in der Regel auch wahnsinnig reinlich. Die sind eher ein bisschen wie Katzen.
Mhm. Sie kennen sich aber mit Tieren wirklich gut aus. muss ich
ist
mal
Teil
sagen.
Ist Teil von meinem Beruf.
Ja, ja, aber krass. Okay, es gibt eine aktive Tierbefreier-Szene, ne? Die zünden zum Beispiel Ställe an, wenn keine Tiere drin sind, oder sie schreiben Drohbriefe an Jäger und Pelzhändler. Ist das Ihrer Meinung nach legitimer Protest?
Na, die Zerstörung von Dingen empfinde ich nicht als legitimen Prozess. Davor muss man Halt machen. Aber was ich wirklich legitim und auch ganz wichtig finde, ist, wenn man die Dinge ans Licht zehrt, wenn man sie in die Öffentlichkeit bringt, wenn man Filmaufnahmen macht, wenn man Fotos macht und zeigt, schaut, so geht's den Tieren wirklich in unserer Gesellschaft, auch bei den besten Gesetzen, es geht ihnen nicht gut. Und genau das finde ich legitim und das finde ich auch wichtig. Und das geht ohne, dass man wirklich Leute bedroht oder Gegenstände zerstört. Da wird eine Grenze überschritten. Aber das andere ist für mich absolut zentral. Dass wir sehen, was passiert wirklich in den Schweineställen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.
Jetzt reden wir heute Abend noch mit jemandem, der ein Roboterhaustier auf den Markt gebracht hat. Das gibt es bei Amazon zu kaufen. Das ist auch gar nicht so teuer, 250 Euro. Kann man sich also leisten. Ist das Ihrer Meinung nach ein legitimes Haustier der Zukunft?
Naja, es gibt ja Menschen, die würden sich einen Hund wünschen. Aber der Hund darf nicht bellen, nicht stinken, keine Haare lassen und auch nicht zu viel essen.
Und er darf nicht Pipi machen müssen.
Genau.
Das ist ja anstrengend.
Und da ist natürlich ein Roboter ideal, weil, denk mal an einen Fell anziehen, der bewegt sich dann und macht Geräusche. Also ich habe irgendwie das Gefühl, Roboter sind nicht dasselbe wie bei einem Hund, weil das Wichtige an einem Tier ist ja, dass es auch einen Eigenwillen hat und dass man etwas kennenlernt, was einem irgendwie nah ist, aber auch ganz fremd. Und ein Roboter ist eigentlich ein Produkt von Menschenhand. Und deshalb, glaube ich, ist das eine ganz andere Beziehung. Deshalb würde ich das nicht als Haustier bezeichnen. Andererseits finde ich das ganz interessant, weil wir in den nächsten Jahrzehnten sowieso immer mehr mit Robotern in Extremsituationen zu tun haben werden. Also Autofahren, die selbstständig fahren oder Pflegeroboter. Deshalb finde ich das wichtig, dass man ein bisschen den Umgang lernt damit. Aber ich würde das nicht mit dem Haustier vergleichen. Das ist eine andere Kategorie.
Würden Sie denn einem Roboter-Haustier oder nennt es jetzt mal Haustier, weil es im Haus gehalten wird, die gleichen Rechte einräumen wie einem lebenden Tier?
Nee, das meinte ich ja mit dieser Selbstständigkeit und Freiheit. Also ein Haustier, so wie wir sie kennen, das sind empfindungsfähige Tiere. Denen kann es sehr gut, denen kann es sehr schlecht geben, weil sie Schmerz oder Freuden haben. Und das ist für mich eigentlich das Entscheidende, diese Fähigkeit, Empfindungen und Gefühle zu haben. Und nach allem, was wir wissen, gibt es das auch bei den komplexesten Maschinen nicht.
Hat denn zum Beispiel eine Kuh, die jetzt ja nicht, wie Titus zum Beispiel ein Haustier ist im klassischen Sinn, hat die denn die gleichen Rechte wie ein Haustier, also wie Titus zum Beispiel? Ihrer Meinung nach?
Aktuell haben sie das in der Gesellschaft natürlich nicht. Die haben ja eigentlich überhaupt keine Grundrechte. Aber ich bin der Ansicht, dass man Tieren möglichst starke Rechte geben sollte. Also Tiere wie Kühe oder Schweine oder Hunde oder Katzen, die empfindungsfähig sind, denen es im Leben gut oder schlecht gehen sollte, denen sollte man ein Recht auf Leben und ein Recht auf körperliche Unversehrtheit geben. Das sind sehr radikale Ideen, weil das heißt, dass man unsere Lebensführung doch richtig
komplett
stark
umstellen müsste. Ja.
In der Tat, ja. Und dafür gibt es ja auch gute Gründe.
Wenn man kein Vegetarier oder Veganer ist, dann müsste man sie komplett umstellen.
Ja.
Markus Wild, Professor für theoretische Philosophie an der Uni Basel, ist so mit seinem Hund Titus. Die beiden sind nahezu unzertrennlich.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Duck regelt sich am weißen Sandstrand oder hinter dem Steuer. Pumpkin Instagrammt, wie er Salat und Bohnen isst. Gesunde Ernährung ist ihm sehr, sehr wichtig. Das will er seinen Followern sagen. Und Yeti verkündet platschnass, dass er es liebt zu baden. Alles Influencer mit eigenen Instagram-Accounts und Millionen Abonnenten. Soweit nichts Besonderes. Besonders ist, Duck ist ein Mops, Pumpkin ein Waschbär und Yeti ein Fingeraffe. Petfluencer, Tierfluencer, das neue große Ding auf Instagram. Und große neue Dinge auf Instagram haben ja auch immer irgendwie mit Geld zu tun. Also, wie kriege ich es hin, dass mein Tier ein Instagram-Star wird und ich mit Mauzi und Wauzi die fette Kohle mache? Darüber habe ich gesprochen mit Stefan Chaya, der ist Chef der Social Media Agentur Social Media.com in Köln. Ich habe ihn gefragt, welche Tiere sind denn besonders erfolgreich auf Instagram?
Auf Instagram hat man eigentlich die freie Wahl, also von der Katze bis zum Hund. Allerdings gibt es auch Exoten wie Affen, es gibt Schweine, Hamster und auch einen ziemlich erfolgreichen Waschbär. Also da gibt es eigentlich alles Mögliche an der Bandbreite.
Welche gehen nicht so gut als Petfluencer? Hat man da auch schon Erhebungen gemacht?
Es gibt noch keine konkreten Erhebungen zum Thema Petfluencer auf Instagram, aber in der Regel kann man sagen, alle Tiere, die niedlich sind und alle Tiere, die süß sind. Das heißt, sobald ich natürlich eine Schabe habe, funktioniert die nicht so gut wie eine niedliche Katze oder eben so ein Hamster. Ne?
Was mit einer Schlange?
Schlange auch eher schwierig.
Spinne
also im
auch,
Idealfall,
ne?
Sollte man schon größere Tiere haben mit Fell und großen Augen.
Ja. Also ein bisschen das Kindchenschema beim Tier.
Ja, so ein bisschen der Disney-Film, ne?
Alles klar. Genau. Was geht besser? Accounts von natürlichen Tieren, meinetwegen der Hund spielt Ball auf der Wiese im Park oder diese ganzen offensichtlich inszenierten Fotos vom Mops mit Hasenohren?
Ich wäre eher bei Mops mit Hasenohren, also tatsächlich. Weil wir brauchen ja auf Instagram immer so ein bisschen Ablenkung und da ist natürlich auch cool, wenn wir mal ein Tier sehen, das wir nicht im Alltag ständig haben, also den Wellensittich, den klassischen. Ne? Da ist natürlich schon spannender, wenn man mal ein Schwein sieht oder einen Hausaffen. Das macht es schon interessanter.
Aber der Mops mit Hasenohren ist jetzt ja sehr getürkt. Den gibt es ja so gar nicht.
Ja, aber der Mops mit Hasenohren, den gibt es schon. Also ich habe auch schon Mopse in Schaf. Pelzen gesehen und alles Mögliche. Also da gibt es eine ganze Bandbreite. Mhm. Ja. Also wichtig ist, dass du ein engagiertes Herrchen hast. Ne? Eine Person, die hinter dir steht und die sich darum kümmert, dass du ein niedliches Tier bist. Und dann braucht man nur noch regelmäßige Postings. Und wenn man das durchzieht, dann kann man es schaffen. Und deshalb ist es eigentlich relativ unerheblich, ob es gestellt ist oder ob es einfach nur ein Tier ist, das süß ist oder das zum Beispiel etwas Besonderes tut oder zum Beispiel eine besondere Stimme hat oder besonders bellt. Ne? Also es ist in der Theorie alles möglich, du musst halt nur häufig und regelmäßig posten.
Okay,
und im Idealfall hast du ein Herrchen, das die Bilder stellt, denn die Bilder sollen ja auch schön aussehen. Mhm. Ne?
Also eine Freundin hat mir erzählt, dass schwarze Katzen auf Instagram zum Beispiel angeblich nicht so erfolgreich sind und Tierheime bestätigen, ja, schwarze Katzen sind in Anführungsstrichen Ladenhüter, die werden nicht so gut vermittelt. Jetzt habe ich mir mal zusammengereimt, das liegt eventuell daran, dass die nicht so fotogen sind, weil schwarz schluckt das Licht, Konturen verschwimmen. Stimmt das oder ist das alles Quatsch?
Also speziell mit der schwarzen Katzentheorie habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, aber rein in der Medienwelt sagt man ja auch, alles was hell ist, ist schon mal schön. Alles was dunkel ist, schreckt ein Stück ab. Das heißt, in der Regel werden auch immer Dinge besser funktionieren, die heller sind, bunter sind. Ja.
Ja, ja, ich weiß.
So ein einsames, graues Kätzchen ist nicht so interessant.
Nicht so interessant wie ein wunderschönes braunes Kätzchen mit rosa Flauschi-Popauschi am Hals und einem Glitzerkrönchen auf dem Kopf zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja.
Habe ich auch schon häufiger gesehen.
Und den passenden Pullover dazu und den Schuhchen und vielleicht ein Superman-Cape. Ja.
Was springt denn raus für einen erfolgreichen Petfluencer-Account? Hundefutter bis zum Abwinken oder ernsthaft fette Werbeverträge zum Beispiel mit Chappi und Whiskas?
Ja. Also es geht relativ schnell, weil du musst dir mal denken, es gibt wenig Personen, die sich wirklich auf Langzeit Mühe geben, ihre Tiere zu vermarkten. Und sobald man so eine kleine Schwelle von 10.000 Followern hat, dann kann man da schon die ersten Werbeverträge machen, ganz klar. Also es gibt auch speziell schon Agenturen, die sich mittlerweile darauf festgelegt haben, wirklich Petfluencer zu vermarkten. Und also ich sag mal, das ist schon mehr als nur das Hundefutter. Das Hundefutter sieht man, aber da fließt natürlich auch noch Bargeld im Hintergrund, ja.
Okay, dann muss man sagen, der Influencer ist out. Wenn man jetzt noch richtig was verdienen will, dann bitte Petfluencer werden oder wie?
Nee, das ist einfach so ein schönes Nebenprodukt, sage ich mal. Ne? Also der klassische Influencer ist immer noch da und der wird immer noch die große Masse haben, aber jeder hat ein Haustier, jeder mag Hunde, jeder mag Katzen. Von daher ist das auch immer ein Riesenmarkt, der parallel mitläuft. Ne? Mhm. Ist so wie in der klassischen Werbung. Es gibt immer die Verona Brot, ist häufiger, aber dann kommt auch immer mal die Milka Kuh.
Genau. Das ist aber schön, dass du das direkt nebeneinander stellst. Verona Brot und die Milka Kuh.
Ja.
Ist es eigentlich, wenn ich jetzt der Mann oder die Frau im Hintergrund bin zu dem Tier, was ich gerne zum Petfluencer machen will, werde ich dann eigentlich von meinetwegen Chappi und Whiskas gleich mitvermarktet oder geht es wirklich nur um mein Tier?
Nee, es geht dann nur um das Tier. Also du musst dir mal denken, wenn Firmen jemanden buchen, dann buchst du selten die Person an sich, sondern du buchst die Reichweite, die die Person hat. Und die Reichweite, die da relevant ist, ist nun mal bei dem Petfluencer-Kanal, weil dort eben die Fans sind, die auch Tiere haben oder Tiere mögen. Von daher ist dann auch pur der Hund oder die Katze im Vordergrund bei solchen Werbeverträgen. Außer du bist natürlich selber Influencer und hast noch zusätzlich deinen Hund, gibt's ja auch. Dann geht natürlich beides in Kombination, aber in der Regel sind Petfluencer schon Tiere mit Personen, die sich selber nicht vermarkten.
Stefan Scheier, Chef der Social Media Agentur Social Media Com in Köln, hat mir erklärt, wie das geht mit dem Haustier und dem Petfluencer. Wie wird mein Haustier Petfluencer auf Instagram? Ihr habt's gehört. Hauptsache fällig und große Augen. Süß. Das zieht nicht nur bei Abonnenten, auch bei Sponsoren.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Er ist ein Kilo schwer ungefähr, aus Plastik. Ungefähr so groß wie eine Hand. Sieht aus wie eine Mischung aus ferngesteuertem Auto und Roboter. Und hat ziemliche Ähnlichkeit mit Wall-E von Pixar. Und mit ganz viel Fantasie kann man auch eine Ähnlichkeit zu einem Hund entdecken. Aber wirklich nur mit ganz, ganz viel Fantasie. Das reicht uns schon an diesem Freitagabend, an dem ihr vor der Party vielleicht eben noch schnell Bello Gassi geführt habt. Damit ist der ab 21 Haustierabend im Grunde wie für euch gemacht. Und Cosmo heißt der Roboterhund, um den es jetzt geht. Mit dem bleibt euch lästiges Gassigehen in Zukunft vielleicht erspart. Und vielleicht ist er damit auch das Haustier der Zukunft. Ich habe mit Hans Tappeiner über Cosmo geredet. Er hat Cosmo mit seiner amerikanischen Firma Anki entwickelt und hat es jetzt auch bei uns in Deutschland auf den Markt gebracht. Ich habe ihn gefragt, was hat Cosmo denn so für Haustierskills von den lebenden Viechern drauf? Kann der auch Pipi machen?
Nein.
Aber man kann mit ihm auf die Straße gehen.
Man kann den Roboter mitbringen, wohin man gerne möchte. Eigentlich ist er designt, um in einer Wohnung also, oder in einem Haus, zum Beispiel auf einem Tisch oder auf einer Konsole oder so, zu leben. Also man kann ihn zwar mitnehmen, aber am wohlsten fühlt er sich in Wohnungen und so weiter, auf Tischen und so weiter, ja.
Ungezogenes Tier auf Tischen? Das ist aber unappetitlich, wenn ich mein Würstchen daneben esse. Dann schnappt er mir das doch weg, oder nicht?
Nee, der isst gar nichts. Der isst gar nichts, das ist das Gute an einem Roboter.
Gut, also da sind ja mehrere wichtige Funktionen, die der Roboter schon mal nicht kann, sage ich mal so. Das ist ja auch eine der größten Kritikpunkte, ne? Dass da einige Skills fehlen an ihrem Spielzeug. Was essen, Pipi machen, das sind ja so grundlegende Dinge von Haustieren eigentlich, oder?
Ach so, ja, na, das stimmt. Also das sind sehr grundlegende Dinge von Haustieren, das stimmt schon. Ich glaube, die Frage ist noch offen, ob das grundlegende Dinge sind, die Leute an Haustieren wollen oder die einfach in Kauf nehmen, weil es nicht anders geht.
Also kommen wir mal zu der Frage, was kann Cosmo denn eigentlich momentan? Was macht er denn?
Mhm. Ja, also vor allem macht er zwei Sachen. Eins ist, das nennt man in Englisch, nennt man das Emotional Connection. Also das sind die ganz kleinen Dinge, wenn der Roboter zum Beispiel sich herumdreht und Blickkontakt mit einer Person macht oder das erste Mal deren Namen sagt oder solche Sachen. Das sind die Dinge, die sind relativ hart zu beschreiben, aber wenn man die dann das erste Mal erlebt, also viele von unseren Reviewern und so sagen, dass das sind also die Magic Moments mit dem Roboter. Dann sind die Spiele, die man mit dem Roboter spielen kann, natürlich, wo dann die Persönlichkeit und so sehr zum Vorschein kommt. Und dann als drittes würde ich sagen, das ist aber komplett separat von den anderen beiden, ist, because der Roboter war eigentlich nicht dafür designed am Anfang, ist, sehr viele Leute verwenden den Roboter als ein educational Tool, um Kindern, aber auch Erwachsenen Programmieren beizubringen. Das heißt, wir haben tausende von Leuten, von siebenjährigen Mädchen bis zu Wissenschaftlern an Universitäten und so, die Cosmo verwenden, um Roboter zu programmieren. Das hat allerdings nichts mit der Haustierseite von dem Roboter zu tun. Das ist einfach eine komplett andere Eigenschaft. Ja.
Ich habe das mal gesehen. Cosmo ist ja richtig böse, wenn man sich nicht mehr mit ihm beschäftigt, ne? Das ist ja. Also, ja, naja, der wird ja richtig sauer und beleidigt. Genau, ist ja sehr menschlich, sehr menschliche Angewohnheiten eigentlich, dass der Roboter, oder?
Ganz genau, ja, ganz genau. Also ein bisschen sieht man das schon, aber nicht nur menschlich. Also solche Sachen sieht man auch in Hunden und Katzen zum Beispiel. Also vor allem Hunden, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man sich mit Hunden nicht beschäftigt, dann können die auch, also nicht böse, aber sauer werden die. Und das wird Cosmo auch. Ja.
Finden Sie es nicht ein bisschen spooky, wenn ein Roboter so menschlich wird? Sie selber? Ah. Ich finde es spooky.
Ich finde es nicht spooky mit Cosmo. Das nennt man, da gibt es ein Wort dafür, das nennt man Uncanny Valley. Das heißt praktisch, also wenn sich Roboter dann wirklich so menschlich, wenn sie wirklich menschlich aussehen, dann fühlt sich das manchmal so an. Also bis jetzt kommt mir das mit Cosmo noch nicht so vor und wir haben also ein ganzes Designteam, das sind so unsere Charakterleute und unsere Animatoren, die kommen von Pixar und DreamWorks und haben an Wall-E und Filmen so wie die mitgearbeitet. Und die beschäftigen sich mehr oder weniger den ganzen Tag damit, rauszufinden, was sind die Dinge, die wir mit Cosmo tun sollten oder nicht tun sollten, damit sich das eben nicht spooky oder komisch anfühlt.
Aber ich muss immer an Terminator denken. Mensch regiert Maschine. Wenn der uns irgendwann angreift, was machen wir dann?
Also insgesamt sollte man sich da schon drüber unterhalten. Mit Cosmo glaube ich nicht, dass wir das Problem haben.
Weil er so klein ist und er eher im schlimmsten Fall in meine Wade beißen kann, oder warum?
Genau, im schlimmsten Fall tritt man da einfach drauf und dann passt es.
Na bitte.
Also nicht drauftreten. Ja, ich würde mir da mal keine Sorgen machen.
Hans Tappeiner hat mit seiner Firma Anki Cosmo entwickelt. Cosmo ist ein Roboterhaustier, vielleicht das Haustier der Zukunft. Denn es stinkt nicht, muss nicht Gassi gehen und lernt ganz brav von seinem Herrchen. Tamagotchi lässt grüßen. Wer es mag.
Deutschlandfunk Nova.
Kinder an die Macht, sagen einst schon Herbert Herbie Grönemeyer. Ist ein bisschen wie Hunde in die Politik. Der Witz ist, da sind schon ganz viele. Und die wollen wir an unserem großen Haustierabend heute auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen. Viele Politiker haben meistens Hunde an ihrer Seite. Barack Obama zum Beispiel hat Bo, einen schwarz-weißen portugiesischen Wasserhund. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Nemo, ein Mischling, der vor allem deshalb bekannt geworden ist, weil er im Élysée-Palast vor laufender Kamera so richtig schön an den goldenen Kamin gepinkelt hat. Putin, der hat schon mehrere so richtig süße Hunde geschenkt bekommen, als Staatsgeschenk quasi. Und der Klassiker, die Queen, die hat seit ihrem 18. Geburtstag Corgis an ihrer Seite und jede Menge davon. Marlon Brando, das Kaninchen von US-Vizepräsident Mike Pence's Familie, hat sogar einen eigenen Instagram-Account. Darüber machen sich John Oliver in seiner amerikanischen Late-Night-Show Last Week Tonight with John Oliver und seine Kollegen sehr, sehr gerne mal lustig. Und das klingt dann so.
The point is, Marlon Brando is the most likable thing about an otherwise unlikable man. Like how George W. Bush is a perfectly fine painter. Or how Bill Cosby raised Americans' awareness of pudding. Or how Roger Ailes is dead. Sometimes you can't deny that there's one thing you like about someone.
Ich übersetze mal kurz. Also Marlon Brando ist das Einzige, was man an Mike Pence überhaupt irgendwie leiden können kann. So wie bei George W. Bush zum Beispiel, dass der so toll malt. Oder bei Bill Cosby, dass er Werbung gemacht hat für Pudding. Er ist quasi der Pudding-Man. Und Roger Ailes, der ist tot. Roger Ailes ist ein Ex-Mitglied des amerikanischen Senats. Anmerkung der Redaktion. Mike Pence hat übrigens ein Kinderbuch über sein Kaninchen veröffentlicht und John Oliver hat ein alternatives Buch dazu veröffentlicht. Und in seinem Buch ist Marlon Brando schwul. Ja, das führt aber eventuell zu weit. Knick-knack.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Schwandorf. Eine Polizeistreife hat einen Igel in der Oberpfalz aus einer lebensgefährlichen Lage befreit. Der Igel steckte mit dem Köpfchen in einem Einwegbecher fest und irrte hilflos auf der Fahrbahn umher. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, war der Becher aus einem fahrenden Auto geworfen worden. Auf der Suche nach etwas Essbarem tappte der Igel in die Falle und konnte sich dann nicht selbst befreien. Die Polizisten eilten dem Igel zu Hilfe. Er konnte seinen Weg unbeschadet fortsetzen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.